Guten Abend. Ich bin Hartan und möchte heute wieder mit euch über meine Probleme reden. Die letzten Male ging es ja eher so um Bash. Heute habe ich mir was Neues überlegt, weil das benutze ich gerade auf Arbeit sehr viel. Es ist aber ähnlich arkan für die meisten Leute, nehme ich an drum. Heute geht es um Make. Und zwar, ich stehe jetzt hier nicht, aber oben, GNU Make. Denn das wusste ich lange Zeit auch nicht. Ich habe immer gedacht, so Make ist halt so Make. Scheinbar ist Make aber so alt wie die Zeit ungefähr. Deswegen gibt es mindestens 12 Versionen davon. Und ich betrachte heute aber explizit nur GNU Make. Also wenn ihr ein Make von 1970 nehmt, hat das sicher nicht all die Dinge, die ich euch heute zähle. Aber das findet ihr dann raus, denke ich. Also, worum soll es heute gehen? Dieses Inhaltsverzeichnis ist noch nicht aktuell, aber wie auch immer. So. Vielleicht noch kurz, warum möchte ich damit heute drüber reden? Einerseits dachte ich mir, ich fand das ganz lustig. Da sind in dem Vortrag heute viele Dinge dabei, die hätte ich eigentlich gerne gewusst, bevor ich angefangen habe, weil dann hätte ich mich wesentlich leichter getan. Und ich benutze gerade auf Arbeit sehr viel. Da haben wir so ein paar Abläufe. Also wir hatten da so ein Tool, Types, um so Dokumente zu kompilieren für Dinge. Und irgendwann haben wir angefangen, da so Bilder einbauen zu wollen und dann sollten die Bilder plötzlich aus irgendwelchen API-Anfragen rausfallen. Und jetzt war dann die Frage, Types kann halt keine API-Anfragen stellen und dann brauchen wir vielleicht noch irgendwie was außenrum. Und dann war halt meine erste Idee so, weiß nicht, ich habe mal gehört, Make kann so Dinge. Und so hat sich das dann entwickelt. Seither habe ich sehr viel Zeit mit der Dokumentation verbracht. Und das war sehr lehrreich, aber ich kann verstehen, dass viele Leute das nicht möchten. Deswegen, ich empfehle dennoch, in besagte Dokumentation zu gucken. Also es gibt ja so ein Text-Info-Dokument, wem das nicht sagt, ist nicht schlimm. Ihr könnt mal eure Shell öffnen und gucken, ob es da einen Befehl gibt namens Info. In dem Fall seid ihr dazu in der Lage, die Dokumentation zu lesen. Herzlichen Glückwunsch. Falls nicht, kann ich auch empfehlen, installiert das mal, weil quasi jedes GNU-Programm, und ich kenne gerade keine Ausnahme, ist in Textinfo dokumentiert. Also wenn ihr jemals gedacht habt, die Manpage zu einem GNU-Programm wäre umfangreich, ihr habt ja keine Ahnung, was in diesen Textinfo-Dokumenten alles steht. Vielleicht gucken wir später nochmal rein. Aber für diejenigen, die das Ding aufmachen und dann schon beschließen, ich habe keine Lust mehr, es gibt da so ein TLDR, wenn man so will, Info Make Quick. In dem Fall springt das einfach zu einer Section, da gibt es so, ja, wie so ein Cheat Sheet, so eine Quick Summary. Und da stehen eigentlich die wichtigsten Befehle drin, die ihr wissen müsst. Viele Details halt nicht, aber das kann man ja dann im Detail nachlesen, wenn es einen interessiert. Und zu den Befehlen ist auch jeweils die ausführliche Dokumentation verlinkt. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also mit Info Make Quick, hier kommt ihr in der Regel schon sehr weit. So, ich finde, reinschauen lohnt sich. Und ich werde hier auch öfter so Zitate einstreuen quasi, die sehen dann so aus, wie wir das hier sehen. Make Manual, bla bla. Da könnt ihr dann daheim selber nachlesen, wann immer ihr das möchtet. So, fangen wir gleich an. Nützliche Standardeinstellungen, weil, also Make, ich werde jetzt nicht anfangen von der Pike auf zu erzählen, was Make macht, aber im Endeffekt gibt es so ein Make-File. Und da kann ich so eine Reihe von Regeln definieren, beziehungsweise eigentlich definiere ich die sogenannten Targets, also quasi, was will ich am Ende erreichen oder bauen. Das ist dann in der Regel so ein Dokument oder eine kompilierte Datei oder sowas. Zu dem Target kann ich definieren, was sind seine Voraussetzungen, also zum Beispiel für eine kompilierte Datei, klassischerweise benutzt man das für C-Programme, welche Quelldateien brauche ich dafür. Und Make geht dann hin und guckt quasi, okay, du wolltest jetzt, keine Ahnung, irgendein Programm bauen und dafür brauchst du angeblich diese Dateien als Voraussetzung und dann schaut es nach, wenn eine von den Dateien, die ich als Voraussetzung habe, neuer ist als das, was ich bauen wollte, dann baut es mein Ding neu, weil offensichtlich hat sich ja was getan. So, und dann darunter kommen dann die ganzen Rezepte quasi, wo ich dann Zeile für Zeile sage, wie es dann aus den Dateien, die ich brauche, die Datei oder das Programm herstellt, das ich am Ende haben wollte. Oben in jedes Make-File schreibe ich mittlerweile einen Block, der sieht ungefähr so aus. Was das tut, ist der Reihe nach, hier gibt es so ein spezielles Make-Target, das nennt sich One-Shell. Stellt einfach keine Fragen zu der Syntax, übernehmt das am besten genauso, wie es da steht. Wenn ihr so Doppelpunkte vergesst, weil ihr euch dachtet, so, dann wird das garantiert was anderes bedeuten hinterher oder es ist schlicht ein Syntaxfehler. One-Shell in diesem Fall macht, wenn ihr so ein Make-Target definiert, wo ihr quasi mehrere Statements habt, also mehrere Zeilen, die dann nacheinander irgendwelche Dinge ausführen, ist das standardmäßig so, dass Make jedes davon in einer eigenen Shell ausführt. Wenn ihr jemals versucht habt, in so einem Make-Target quasi irgendwo eine Variable zu definieren mit foo gleich String und dann in der nächsten Zeile auf die Variable zuzugreifen, habt ihr sicher festgestellt, dass die Variable plötzlich leer war. Das liegt daran, dass jede dieser Zeilen in einer eigenen Shell ausgeführt wird. Das heißt, Make macht euch eine Shell auf, definiert eure Variable, reißt die Shell wieder ein und geht dann weiter zur nächsten Zeile. Insofern ist die Variable weg. Also mit diesem Trick könnt ihr schon mal dieses Problem umgehen, weil ich hatte bisher eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass es schädlich ist. Es ist eher unerwartet, wenn das halt nicht so passiert. So, mit den nächsten beiden Variablen in dem Fall definiere ich, mit welcher Shell das alles ausgeführt werden soll. Ich glaube, der Standard in GNU Make ist die reguläre SH. Die kann halt nicht so viel. Dafür ist die Annahme, dass die überall vorhanden ist, ziemlich valide, würde ich sagen. Ich persönlich bin ja eher ein Fan von Bash, wie einige von euch sicher schon gemerkt haben. Und deswegen habe ich hier mein Shebang, das ich sonst quasi in meine Bash-Skripte schreibe, mal in Make kodifiziert. Ist ganz nett. Wen interessiert, was dieses Konstrukt hier tut, dem empfehle ich wärmstens, einen meiner früheren Vorträge anzugucken. Da habe ich das mal etwas länger erklärt. Deswegen gehe ich da jetzt heute nicht mehr drauf ein. Dann gibt es hier noch dieses Ding, Suffixes. Denn Make möchte hilfreich sein. Deswegen hat es einen ganzen Haufen Regeln definiert, wo es quasi aus Dateien, also mit einer bestimmten Endung, andere Dateien herstellt gewissermaßen, also zum Beispiel aus einer .c-Datei, macht es mit Hilfe von GCC eine .o-Datei, also eine Object-Datei, indem es die kompiliert. Da gibt es so einen ganzen Satz von Standardregeln, die in Make hinterlegt sind. Damit sagen wir ihm, dass uns das egal ist, er soll das bitte lassen. Weil spätestens, wenn ihr mal anfangt, Make mit Debug-Output aufrufen zu wollen, was ich sehr empfehlen kann, der ist wirklich hilfreich, finde ich, an manchen Stellen, werdet ihr überschwemmt mit einer Flut von Nachrichten, in denen Make euch mitteilt, dass es leider keine Datei gefunden hat, mit der es diese Regel verwenden konnte. Das ist nicht hilfreich. Also ihr seid dann sehr viel mehr mit Greppen beschäftigt, als mit eigentlich Lesen, was kaputt ist. Und dann gibt es hier noch so ein schickes Gerät, das Default Goal. Das legt das Standard-Target fest. Wer schon mal ein Make-File geschrieben hat, wird wissen, oder wer das im Internet gelesen hat, anekdotisch, so das Standard-Target ist ja immer das Target, das man als erstes definiert. Das ist schon korrekt, wenn man Make nichts anderes sagt. Wenn ich jetzt aber auf dieses Standard-Target referenzieren will, muss ich entweder gucken, wie war sein Name. Wenn jemand ein anderes Standard-Target definiert, ist das wieder kaputt. Und deswegen gibt es hier so eine Variable, da kann ich explizit sagen, welches das Standard-Target sein soll. Und dann bin ich auch von der lästigen Pflicht befreit, es immer ganz oben definieren zu müssen. Weil vielleicht ist es ja ganz nett, das ganz unten zu definieren. Dann baue ich halt so graduell auf, was ich so alles haben will. Und ganz unten sage ich dann, hussa, hier kommt, keine Ahnung, die Summe all meiner Targets. Also finde ich ganz nett zu haben. Aber wie gesagt, ist nur so ein Hinweis. Dann als nächstes gibt es in Make die sogenannten Automatic Variables. Das sind so Variablen, die Make standardmäßig für einen definiert, also mit Dollar, dereferenziere ich ja im Allgemeinen Variablen. Und diese drei, wenn man die kennt, hat man schon viel gewonnen, dann spart man sich wahnsinnig viel Tippen und auch Fehlerquellen. So naiverweise würde ich so ein Target halt so definieren, ich sage hier foo.pdf und das braucht dann irgendwie so ein foo.typ jetzt, plakatives Beispiel. Und dann sage ich ihm hier, kompiliere mir das mal und wiederhole dann nochmal halt die ganzen Dateinamen. Das ist aber gar nicht nötig, sondern wenn ich das hier nochmal definiere, quasi eine regelähnliche Art, kann ich hier mit diesem Dollar kleiner das erste Requirement einsetzen lassen. Das ist in diesem Fall dieses bar.typ. Und mit dem Dollar add kann ich ihn den Namen meines Targets einlesen lassen. Das ist in diesem Fall bar.pdf. In dem Fall haben wir uns jetzt, also wir haben jetzt zwei Zeichen geschrieben statt sieben. Wenn man die Anführungszeichen mitzählt, waren es vier statt sieben. Okay. Wenn die Namen etwas länger werden, ist das schon ganz nützlich, wenn man die nicht nochmal austippen muss. Und gerade wenn man dann hier irgendwie Dinge rumschieben möchte oder so, ist es, also dann sollte man das erste Target da stehen lassen, wo es ist. Gut, kleiner Haken, ja. Auf der anderen Seite, ja, finde ich das irgendwie, also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und ich finde es sehr angenehm zu lesen. Und dann gibt es noch Pattern Rules, da werde ich jetzt auch nicht drauf eingehen, da ist wieder das Make Manual euer Freund. Jedenfalls kann ich hiermit so eine Art Wildcard definieren, das könnt ihr euch vorstellen wie ein Shell Glob. wenn ich ein Target aufrufen will, dann guckt er quasi, ob da so eine Pattern-Rule irgendwie drauf passt. Also meinetwegen, ich könnte jetzt Buds-3 bauen lassen und dann würde er merken, so Prozent gleich 3, okay, ja, verstehe ich. Und dann verlangt er hier, dass es ein Buds-3.typ gibt als Eingangsdatei, fair. Und dann kann ich eben mit diesem $Sternchen dieses Prozent, also was auch immer in dem Prozent jetzt steht, kann ich dann mit $Sternchen quasi benutzen in meinem Make-Target. Das habe ich auf Arbeit auch an einigen Stellen verwendet, wenn ich quasi so, ja, so ein bisschen generische Regeln schreiben wollte. Und halt aber eben genau diesen Teil, also dieses Match und den Rest von dem Dateinamen nicht wissen wollte, dann ist dieses Prozent Sternchen da immens hilfreich. Ansonsten fängt man da an, irgendwie den Dateinamen zu zerlegen, irgendwie Dinge strippen und replacen und ja, also muss nicht sein. Auch hier wieder das Make Manual, wer es genauer wissen möchte. So.
Vielleicht kurz noch.
Ja, bitte.
Das in den Regeln selber, das sind Bash-Skripte. Und wenn man mit OneShell gesetzt hat, ist das quasi ein Bash-Skript, das ausgeführt wird. Dieses Dollar sind aber keine Bash-Variablen, sondern das sind Make-Variablen. Das ist ein bisschen verwirrend. Weil es ist halt bis auf diese Ausnahme eigentlich Bash-Skript. Und wenn man Shell-Variante und eine Bash-Variante nutzt, muss man, glaube ich, Dollar zu
escape. Ja, das ist korrekt. Also, ich wiederhole es nochmal kurz fürs Mikrofon. Das, was in diesen Targets hier steht, die einzelnen Befehle, die ich ausführe, die werden jetzt, weil wir One-Shell aktiv haben, quasi hintereinander gehängt in ein großes Bash-Skript, wenn man so will. Das wird dann ausgeführt. Und dieses Dollar ist in dem Fall eben erstmal ein ja, Meta-Character, wenn man so will, den Make also interpretiert. Das heißt, dieses Dollar-Sternchen wird von Make interpretiert. Und wenn ihr da jetzt ein Shell-Skript reinschreiben wollt, dann müsst ihr das Dollar mit einem Dollar-Dollar escapen. Also könnt ihr euch so merken, wenn da ein Dollar davor steht, dann wird das Make für euch expandieren, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn da Dollar-Dollar vorne dran steht, dann erreicht es die Shell und wird halt aber quasi ersetzt mit einem einzelnen Dollarzeichen, weil Make das halt passt und dann merkt es Dollar-Dollar, setze ich da halt einen Dollar rein und dann kommt es in der Shell an.
Make so. Ist jetzt nicht hier interessanterweise auch nicht für Anführungszeichen. Das heißt, wir können hier auch einfach Anführungszeichen nutzen.
Das ist richtig, ja, Make sind auch die Anführungszeichen egal. Hat auch zur Folge, nur dass man das weiß, Leerzeichen in Dateipfaden haben ganz schön fiese Nebeneffekte. Aber das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Danke für den Einwand. So, dann kann man in Make Variablen definieren und da gibt es subtile Unterschiede in der Syntax. Ich habe hier mal eine Variable definiert, die nennt sich sofort und wenn ihr dieses Make-File jetzt, also wenn ihr das jetzt in Make-File kippt und Make ausgibt, dann wird Make sterben mit der Fehlermeldung, das macht die Funktion namens Error, stirbt gleich beim Parsen. Denn was wir hier gemacht haben ist, wir haben mit Doppelpunkt ist gleich eine Variable definiert, deren Wert wir sofort expandieren. Demgegenüber gibt es noch die Syntax mit dem einfachen ist gleich, was für Make so viel heißt wie, mach das mal lazy. Das heißt, ich sage jetzt oben, also meine Variable später, die hat, wann immer du sie aufrufst, liebes Make, soll sie dann diesen Wert kriegen. Was dazu führt, dass wenn ich jetzt die erste Zeile einmal auskommentieren würde, gedanklich, dann definiere ich hier meine Variable und sagt, Make, es soll eine Fehlermeldung ausgeben. Make sagt, okay, werde ich dann tun, wenn du die Variable benutzen möchtest. Und dann, wenn ich die Variable dereferenziere, also auf den Wert zugreifen will, dann geht Make erst los, evaluiert den Ausdruck, der da drin steht und wirft in diesem Fall die Fehlermeldung. Das heißt, auf diesem Weg kann man tatsächlich Fehlermeldungen definieren, wenn das irgendwie sinnvoll sein sollte für eine Anwendung. Ist aber auch ganz nett. Ich werde euch später noch einen Trick zeigen, glaube ich, wie man so subtile Fehler in Make-Files aufdecken kann ein bisschen und ihr werdet merken, wenn ihr all eure Variablen mit so einem ist-gleich definiert, dann kommt das eventuell zu sehr vielen, sagen wir, unerwarteten Warnungen oder Fehlermeldungen. Ja, also sollte man wissen, wenn man sich fragt, warum Dinge irgendwie plötzlich leer sind, obwohl sie nicht leer sein sollten, dann kann eben dieser Unterschied hier genau die Erklärung dafür sein, warum das so ist oder halt auch nicht. Variablen kann man aber übrigens auch mehrzahlig definieren, also ihr müsst jetzt nicht anfangen, da so eine Variablen-Definition über 300 Spalten zu strecken, sondern ihr könnt mit diesem define und endf einfach eine Variablendefinition eröffnen und der ganze Block, der dann zwischen diesen beiden Zeilen steht, das wird der Wert eurer Variable. Und der wird dann quasi wortwörtlich, so wie er da steht, eingesetzt, wo auch immer ihr ihn dedifferenziert. Ihr könnt dann hier mit einem Backslash innerhalb der Definition, also wenn ihr jetzt hier ein Backslash in Zeilenende setzt, könnt ihr das dann fortsetzen auf der nächsten Zeile und make wird das dann, wenn es die Variable evaluiert, also den Wert, das Backslash ersetzen eben und den Zeilenumbruch löschen und dann die zweite Zeile quasi an die erste Zeile hinten dran kleben. So. Also man muss das nicht alles in einer einzelnen Zeile definieren. Dann gibt es in Make sogar Funktionen. Also es gibt natürlich die eingebauten Funktionen, da empfehle ich wieder die Quick Reference. Man kann aber auch selber Funktionen definieren. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Das funktioniert eigentlich genauso wie eine Variablendefinition. An dieser Stelle empfehle ich explizit, dass man die Variable definiert in diesem ist gleich. Denn ansonsten, ich habe es ja gesagt, wenn man Doppelpunkt ist gleich schreibt, wird Make gleich evaluieren, was da drin steht und wird dann sehen, ah, du wolltest, dass ich ein If-Statement evaluiere, kein Problem, mache ich. Und dann ist der Wert meiner Variable namens Funktion das, was auch immer zu dem Zeitpunkt, wo Make hier drüber läuft, was da rauskommt. Und in diesem Fall wäre das dann halt einfach ein leerer String. Und das ist nicht, was ich wollte, sondern ich wollte ja, dass Make das erst für mich evaluiert, wenn ich ihm gesagt habe, er soll das auch tun. Noch eine Zwischenfrage.
Was ich zu spät gelernt habe, nämlich als angefangen, Grundschwachsinn zu nutzen, damit halt Kandis gefesselt wurden, ist, dass GNU-Make auch Support hat für Guile, also ihre die wissen hier.
Ja.
Und wenn man halt irgendwas Komplizierteres machen will, lohnt es sich nicht, dass man diese Make-Klasse macht.
Genau, ja. Also GNU-Make hat optionalen Support für Guile, also GNUs Lisp-Dialekt, das ist korrekt. Allerdings ist das ein optionales Feature und ich habe mir tatsächlich nie die Mühe gemacht, nachzuschauen, wieso die Makes auf verschiedenen Plattformen tatsächlich dieses Feature also ob sie das alle haben oder nicht, weil du kannst es zur Compile-Zeit ausschalten, das ist optional. Aber ja, man kann auch auf Guile ausweichen und dann halt in so einem Lisp da sein Zeug machen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich habe es aber vor. Eines Tages werde ich das noch machen. Ich werde euch berichten, wenn es soweit ist. So, und wenn ich jetzt meine Funktion definiert habe, dann kann ich hier mit $1 bis 9, ich habe tatsächlich nie geguckt, ob es 10 auch gibt, aber das Manual sagt, es geht nur 1 bis 9, deswegen glaube ich ihm das, auf meine Positional Arguments zugreifen. Und wenn ich das dann aufrufen möchte, gibt es dann eine spezielle Funktion, die nennt sich Call. Der gebe ich dann eine Variable, in diesem Fall die Variable namens Funktion, deren Inhalt dann halt so Make-Funktionskram ist. Und die setzt dann die Argumente ein. Jetzt in dem ersten Aufruf hier, wo ich einfach nur sage Call Funktion, rufe ich eine Funktion auf ohne Argumente. Das heißt, die würde mir jetzt hier die Meldung ausgeben, Variable ist nicht definiert. Im zweiten Beispiel hier rufe ich dann nochmal Funktion auf und übergebe dann mit einem Komma getrennt ein Argument. Das wird dann oben beim Evaluieren zugewiesen auf diesen Wert $1. Und in diesem Fall, also, das ist ein If-Statement, das heißt, hier ist meine Bedingung. Da hinter dem Komma kommt dann das, wenn Bedingung war, dann. Und hinter dem nächsten Komma kommt dann ein ansonsten mach. So, und wenn ich ihm halt hier den Wert übergeben habe, dann sieht er so, ja, okay, Bedingung erfüllt und gibt mir dann eben hier aus, Variable ist definiert. Auch hier wieder Verweis auf das Make-Manual, viel Spaß beim Lesen. So, hier habe ich noch ein Anwendungsbeispiel, das habe ich vor kurzem mit einer Kollegin auf Arbeit entwickelt. Finde ich wahnsinnig praktisch, wenn man Make-Files schreibt, weil was ich ja mache, ist, ich schreibe so meine Targets und dann sage ich ihm, wie er da quasi meine Sachen herstellen soll. Und dafür benutze ich ja unweigerlich irgendwelche Kommandozeilen-Tools. Und jetzt kann ich da, also ich habe in diesem Fall Podman genommen, ich kann jetzt da einfach reinschreiben, Podman run irgendwas bla. Meine Erfahrung ist folgende, Make wird dann versuchen, Podman auszuführen. Sofern Podman nicht installiert ist, wird Make bzw. die Bash euch eine Fehlermeldung geben mit Command not found Podman. Diese Fehlermeldung wird höchstwahrscheinlich in dem restlichen Make-Output untergehen. Die Fehlermeldung ist auch nicht farblich hinterlegt. Das führt bei Anwendern dazu, dass sie sich das so, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde angucken, feststellen, keine Ahnung, und dann nach euch rufen. Drum habe ich mir dann mal überlegt, wie man das etwas benutzerfreundlicher lösen kann. Ich würde das gerne noch kurz fertig erzählen. Und habe mir da so eine kleine Funktion geschrieben, nennt sich getExecutable. Und was die macht, ist, die guckt hier mit Shell Command-V, also mit Shell sage ich Make, ruf mal, mach mal eine Shell auf und führe alles, was gleich kommt, in dieser Shell aus. Und dann sage ich eben Command-V. Command ist ein Bash-Built-In, deswegen können wir das hier benutzen. Und was dieses Ding macht, ist im Endeffekt, ich übergebe ihm einen Namen, zum Beispiel Portman, und er sagt mir, ob er das irgendwo findet. Sei es jetzt als Bash-Funktion oder als Alias, das ist aber schwierig in non-interaktiven Shells, aber das ist ein Thema für einen anderen Vortrag. Oder eben, weil es in eurem Path liegt. So, dann kriege ich quasi den absoluten Pfad zurück zu diesem Executable. Und dann sorge ich mit Strip dafür, dass da auf keinen Fall noch irgendwelche unerwarteten Leerzeichen oder Zeilenumbrüche dranhängen, weil, also, ich bin da lieber paranoid. Und dann würde hier in dieser Variable Portman, eben der Pfad stehen zu dem Portman Executable. So, wenn er jetzt dieses Programm nicht gefunden hat hier, dann würde er stattdessen eine Fehlermeldung ausgeben, in der er mir sagt, Befehl bla wird benötigt. Ich habe das jetzt ein bisschen gekürzt. Die originale Variante hat dann hier auch wieder einen Shell-Aufruf gehabt mit einem Echo, weil, wichtige Erkenntnis, farbige Fehlermeldungen kommen besser an. Und dann habe ich da halt mit Echo-E die Fehlermeldung rot gemacht, damit die AnwenderInnen das auch hoffentlich besser sehen. Bisher scheint es funktioniert zu haben, aber es kam auch nicht mehr oft vor, seither, dass Dinge fehlten. So, und ich habe jetzt hier in den Folientitel geschrieben, damit definiere ich notwendige Programme, denn es ist wieder so eine Subtilität der Make-Syntax. Ich habe hier gesagt, ich definiere das mit Doppelpunkt ist gleich. Was heißt, evaluiere das sofort. Das heißt, sobald Make beim Parsen diese Zeile liest, wird es für mich diese Funktion getExecutable ausführen, wird gucken, ob Portman existiert. Und wenn es das nicht tut, wirft es mir gleich eine Fehlermeldung. Demgegenüber habe ich hier noch ein Beispiel mit einem optionalen Programm. Da habe ich die Variable jetzt mit einem ist-gleich definiert, statt einem Doppelpunkt ist-gleich. Und der Unterschied ist eben, make merkt sich für später, wenn du diese Variable dedifferenzierst, dann erzeuge ich mit dieser Inkantation den Wert, den sie haben soll. Und wird das Ganze aber erst tun, wenn ihr die Variable aufruft. Das ist ganz cool, wenn ihr so für bestimmte Targets, so, die jetzt nicht besonders häufig aufgerufen werden sollen, extra Programme braucht, wie zum Beispiel bei uns auf der Arbeit war das so PDF-Separate zum Beispiel, wenn wir irgendwas mit PDFs machen wollten. Dann könnt ihr die hier so als optional definieren und erst, wenn eure Anwender dann ein Target ausführen, für das die PDF-Separate wirklich brauchen, dann wird Make gucken, ob es existiert und dann auch erst die Fehlermeldung werfen. Das heißt, für alle anderen Anwendungsfälle, wo ihr das Tool nicht haben wollt, läuft es einfach fehlerfrei durch. Außer eben, wenn ihr das hier mit diesem Doppelpunkt ist gleich definiert, weil dann guckt Make gleich beim Parsen, existiert es, und wenn nicht, dann braucht es wahrscheinlich gar nicht weitermachen, weil sonst hättet ihr das nicht so definiert. So, da war noch eine Frage vorhin, glaube ich.
Das Problem, dass halt die Make-Output untergehen, das habe ich ganz anders angegangen. Ich habe den Output von allen Tools unterdrückt im Standard-Bild von Make, sodass du im Standard-Flags von Make. Ja. Wenn du einen speziellen Flags angibst, dann kriegst du keinen Output, es sei denn, du das geht schon.
Okay.
Dann wird natürlich jeder Fehler offensichtlich die einzige Zeile sein, die ausgegeben wird. Außer du machst irgendwas parallel, aber das ist ich weiß nicht, es gibt bei Make diesen Debug, ne? Aber stellt das Make Debugging an. Also sagt man beispielsweise, warum Make bestimmte Tagesblocks ausführt.
Ja.
Ich habe dann einfach eine Umgebungsvariable eingeführt. Gasset irgendwie verbose oder sowas. Und dann werden alle Tools und allen Scheiß, der hinten auf der Bose gestellt wird, kriegst du halt tonnenweise Ausgabe.
Ja.
Darin werden das auch runtergehen, aber es ist eigentlich nur gedacht, wenn du mal einen Fehler hast, kannst du verstehen, mal nachdenken, führst du Non-Make aus, dann bist du halt den ganzen Scheiß. Oder halt ein CI läufen,
ja, okay.
Weil du dann halt hier auch zeigen musst.
Ja, okay. Auch eine gute Herangehensweise habe ich bisher noch nicht probiert, aber das können wir gerne gleich vertiefen, dass man einfach den sämtlichen Output von Make deaktiviert und dann bleibt das, was quasi als Output ausgegeben wird, ist dann die Fehlermeldung von was auch immer kaputt gegangen ist. Ja, cooler Trick. Hier habe ich auch noch so eine Sache gemacht, wenn man dieses Make-File-Manual ein bisschen, also das Make-Manual etwas intensiver liest, gibt es dann so eine Sektion, die nennt sich Conventions. Da habe ich mal ein bisschen gestöbert, weil das hat mich mal interessiert. Und die empfehlen tatsächlich, dass man so Anwendungen in dieser Form definiert, also so eine Variable, die nennt sich Podman, das ist dann das reine Executable, und dann dazu nochmal eine Variable mit Namen meines Executables, Flags. Hat den charmanten Vorteil, wenn ich das Makefile aufrufe und ich will jetzt zum Beispiel ein anderes Podman verwenden oder ich will zum Beispiel im Fall Podman das Logging ausschalten. Dann kann ich einfach in den Make-Aufruf hinten noch Podman-Flags ist gleich mit dranhängen und dann die Standard-Flags für Podman überschreiben und muss nicht erst hingehen in mein Make-File und da alle Aufrufe von Podman ersetzen mit Z oder irgendwas. Und weil das Ganze halt doch ein bisschen aufwendig zu tippen ist, wenn ich dann in jeder Regel quasi hinschreiben muss Podman und dann Podman-Flags, definiere ich mir dann immer parallel dazu noch eine Variable, die heißt dann Klein-Podman, weil, Achtung, Make ist case-sensitive. Und die expandiert dann einfach schon diese beiden Variablen für mich. Und das Einzige, was ich dann machen muss, ist, ich muss nur daran denken, dass ich dann statt Podman zu schreiben, dass ich halt da Dollar, geschweifte Klammer auf und hinten dran geschweifte Klammer zuschreibe. Und dann kann ich das hinterher auch beim Aufruf von Make schön überschreiben. So, einen zeige ich euch jetzt noch. Das hat nicht mehr auf die Folien gepasst, weil keine Zeit. Aber es gibt da so schöne Umgebungsvariablen noch. Die nennt sich in diesem Fall GNU Make Flags. Die Syntax ist natürlich in dem Make Manual erklärt, aber ich muss ehrlich sagen, diese Erklärung habe ich nicht verstanden. Ich habe das einfach ausprobiert. Was das tut, ist, das definiert Flags, die bei jedem Aufruf von Make mit aktiv sind automatisch, ohne dass ihr die selber anhängen müsst. Ich habe das hier gemacht und da so ein paar nützliche Dinge mit hin. W ist die Make-Option minus klein w, das ist wieder die spezielle Syntax dieser Variable, das ist furchtbar. Mit minus klein w sage ich Make, gib mir mal aus, in welchem Directory du gerade arbeitest, weil wir haben so ein paar rekursive Make-Files und da ist nicht immer offensichtlich, in welchem Directory jetzt Dinge gerade fehlgeschlagen sind. Ich sage euch gleich, das erzeugt viel Output gegenüber dem Standard-Output von Make, also ich finde es ganz gut, habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, aber muss auch nicht immer sein. Also das kann man auch so situativ mit hinzuschalten. Die Option minus O, minus groß O, definiert noch ein bisschen, wie Make seinen Output strukturieren soll, weil wenn ihr Make parallel aufruft, zum Beispiel mit Make minus J, laufen da ja bisweilen beliebig viele Jobs parallel, so viele wie halt gerade gehen, und die schreiben natürlich alle ihren Output gleichzeitig in euer Terminal. Das kann hinterher keiner mehr lesen. Und da gibt es so ein paar Optionen, die Make uns gibt, also GNU Make, mit denen man ihm sagen kann, sammel mal den Output all der Befehle und gib ihn dann hinterher jeweils so als monolithischen Block aus, für jeden Job, den du ausgeführt hast, oder eben für alle Jobs oder was auch immer. Also an der Stelle empfehle ich, lest das Manual, das erklärt, was die einzelnen Dinger tun. Ich fand diese Option ganz nett, deswegen habe ich die behalten. Und was es dann hier noch gibt, minus minus warn, minus undefined variables, es gibt keine Short Option dafür, der Name ist einfach so sperrig und niemand hat Lust, das im CLI regelmäßig einzutippen. Aber was das tut, ist standardmäßig ahmt Make das Bash-Verhalten nach, wenn man so will. Wenn ihr eine Variable dereferenziert, die ihr vorher nicht definiert habt, dann ist der Wert halt ein leerer String. Das finde ich schon in Bash blöd, deswegen setze ich ja auch immer set minus u. Make kann ich das nicht austreiben. Also ich kann Make nicht sagen, wenn ich eine nicht non-existente Variable dereferenziere, dann geh kaputt, das geht nicht. Was ich Make aber sagen kann, ist eben, wenn du irgendwie eine Variable dereferenzierst, die ich gar nicht definiert habe, dann gib mir wenigstens eine Warnung aus. Und ich hatte da auf Arbeit dann halt so munter meine Make-Files geschrieben und so und dann auch mit rekursiven Variablen-Definitionen. Irgendwann habe ich dann mal Make mit diesem Flag ausgeführt und plötzlich war das Backlog meines Terminals voll, also der Scrollback, weil sich rausstellte, ich habe da an einigen Stellen so Variablen benutzt, die quasi einen Space darstellen sollten, weil für die Regeln, wenn ich das hatte, war das sinnvoll. Diese Regeln oder Blöcke und Variablen wurden dann sehr oft aufgerufen und haben mir dann jedes Mal Meldungen ausgegeben mit dem Inhalt, Achtung, undefinierte Variable XY. Was in dem Fall okay war, weil der Wert der Variable, um den ging es gar nicht, aber also ich habe das dann hinterher mal aufgeräumt und plötzlich waren die Warnungen alle weg, wenn man einfach die richtige Make-Syntax verwendet hat in dem Make-File. Und also ist schon ganz nett. Ich habe das mittlerweile standardmäßig an, weil ich will das einfach unseren AnwenderInnen nicht aufbürden, dass die quasi immer diesen ganzen Output sehen müssen. Aber da ich halt die Make-Files viel selber schreibe und dann auch debugge, habe ich das sehr zu schätzen gelernt. So, und ansonsten noch praktischer Tipp. Wenn ihr dann all diese Dinge gemacht habt und ihr immer noch nicht verstanden habt, warum euer Make kaputt ist, gibt es da die Flags minus R und ich glaube, es war minus D. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss mal kurz gucken. Habe schon länger nicht mehr gebraucht. Genau, minus R deaktiviert die Built-in-Rules. Also wir haben ja die Suffix-Rules schon abgeschaltet im Makefile, aber es gibt ja noch ein paar andere. Mit minus R sage ich ihm, er soll auch die alle ignorieren. Und mit dem minus klein d sage ich ihm eben, er soll den Debug-Output aktivieren. Oder lots of Debugging-Output. Und in Kombination sorgt das eben dafür, dass Make alle Regeln, die es irgendwie standardmäßig beim Bauen benutzen würde, um eure Sachen implizit fertigzustellen, ignoriert. Und die tauchen dann auch im Debug-Output nicht auf. Das heißt, im Debug-Output steht dann wirklich nur noch das, was ihr selber im Make-File definiert habt, plus eben das, was Make sich gedacht hat. Weil Make erklärt euch dann auch zum Beispiel, warum habe ich jetzt diese Datei neu gebaut? Ah, weil Prerequisite Nummer 2 war irgendwie neuer. Oder warum habe ich die Datei nicht gebaut? Weil irgendwie da ist ein Prerequisite dabei, das kenne ich nicht oder das kann ich nicht bauen oder was weiß ich. Also damit wird Make sehr gesprächig. Ich empfehle dann sehr, das irgendwie in eine Datei zu pipen und dann hinterher mal mit dem Editor zu öffnen oder so für größere Make-Files. Aber ja, das sind so meine Tipps und das sind die Dinge, die ich euch heute zu Make sagen wollte. Vielen Dank. Eine Frage.
Ich habe noch einen Tipp von meiner Seite. Das Grundprinzip von Make ist ja, dass man Abhängigkeiten zwischen Dateien definiert und sagt, okay, ich möchte gerne eine Datei produzieren. Diese Datei hat folgende Eingangsdateien, also Inputs. Und wenn ich erstmal diese Datei produziert habe, dann wird alles vom Timestamp abhängig gemacht und ich schaue, sind meine Inputs neuer als mein Output. Wenn ein Input neuer ist, dann wird der Output neu generiert. Das ist das Grundprinzip. Beispielsweise, ich kompiliere das zu einer Executable und wenn ich eine meiner Input-10-Dateien angepasst habe und die verändert habe, dann Make immer aufrufe, dann sieht es okay. Die C-Datei ist neuer als die Executable, also brauche ich die Executable. Und das kann man dann eben mit nicht komplizierten Graphen machen und Make, das ist halt alles schon frei. Was Make dabei ignoriert, ist den Inhalt der Make-File selber. Und das heißt, wenn ihr das irgendwie anders bauen wollt und das irgendwelche Auswirkungen hat, irgendwelche weitere Durchschnitte, kriegt ihr das eben nicht hin, wenn das in der Make-Datei selber steht. Deswegen habe ich immer angefangen und habe alles, was länger ist auf eine Zeile von einer Bildflut in ein Bash-Script ausgebracht, was der Datei ist. Weil wenn ich diese Datei schaffe, dann kann ich jetzt auch wieder als Input definieren für meinen Bildformat. Ich würde sagen, naja, ein Executable gebaut, dann habe ich in diesen C-Dateien und diesen Bildscript. Wenn ich das Bildscript anpasse, dann weiß ich auch, dass es diese Executable erzeugt ist. Das hat sich mir irgendwann als besser heraus.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Schöne Idee, das werde ich vielleicht übernehmen. Also nochmal für die Aufnahme. Der Tipp war gewissermaßen, dass man irgendwie Bildbefehle oder Toolaufrufe, die länger sind als so eine Zeile oder irgendwas, in ein eigenes Bash-Skript verpackt und dann dieses Bash-Skript mit als Requirement für die Targets definiert, weil wenn ich dann etwas an dem Bild-Tool-Aufruf ändere, dann erkennt Make, dass ich da scheinbar was anders kompilieren wollte, also das weiß es nicht, aber es weiß, dass die Datei geändert ist, und wird dann das Target, das von dieser Datei abhängt, nochmal neu bauen. Das ist ein wirklich schöner Tipp, danke. Noch eine Frage?
Ja, oder gerade neben Anmerken nochmal. Also was ich meistens mache, ist, dass ich dann nicht das Bash-Script irgendwie dafür erstelle, sondern man kann halt einfach von Make nochmal ein Make aufrufen mit einer extra Datei. Und dann habe ich halt irgendwie verschiedene Ordner für verschiedene Scripts und in jedem Ordner habe ich dann nochmal eine eigene Make-File, die halt quasi sagt, wie werden die Dateien in diesem Ordner gebaut.
Ja.
Und dann hat man die Make-Syntax weiterhin, vor allem halt diese Variablen, die man sonst immer am Bash durchgeben müsste, als Argumente. Und so hast du es halt einfach als weiterhin den Make-Syntax.
Ja, genau, das ist dann der rekursive Aufruf von Make. Ja. Kennst du auch schon die Make-Variable in Make?
Ja.
Die Make-Variable?
Ja.
Sehr gut.
Also
gut.
Als Executable Make als Variable.
Was gab's denn bei
Das ist es nämlich.
Deswegen mache ich das nämlich nicht. Ich habe das auch mal gemacht.
Was du ja tust, ist wahrscheinlich das, so in der Art, ne?
Ja, aber halt nicht normal.
Genau, ja, das ist es eben nämlich, weil eigentlich macht man am liebsten das, so in der Art. Weil make ist clever und wenn ich quasi make aufrufe mit einem make, das nicht das make in meinem Path ist, sondern irgendein Debug-Make-Bild, keine Ahnung, dann setze ich den Wert von dieser speziellen Variable make eben auf den Pfad zu dem make, das ich initial aufgerufen habe. Und auf diese Weise sind auch all meine rekursiven Submakes das gleiche make, mit dem ich das originale make-File aufgerufen habe. Denn ansonsten würde make jedes Mal neu in seinem Path gucken, was ist mein make, und das kann sich ja durchaus ändern oder halt anders sein als das, was ich jetzt erst benutzt habe. Also ja, sehr gut.
Also da fehlt es noch, dass du halt foo auch als Abhängigkeit von all definieren musst, sonst hast du halt eben nicht genau das, wenn du jetzt foo veränderst und make aufrufst, wäre das nochmal alles neu gebaut.
Was macht denn das Change Directory. Also damit geht er in den Unterordner foo und ruft dann dort make auf.
Achso, nee, dann muss es foo slash make
file. Ja, genau, eben. Ja.
Also mein Problem bei sowas war halt,
oder dann halt eben.
Ich habe jetzt hier irgendwie Kotlin definiert, den Kotlin make file. Und wie kriege ich das jetzt in das Regisierte make?
Ja, das passiert mit dem Burner make. Also das übernimmt die gleichen Variablen.
Warte, woher kommt der Portman aufruf?
Wenn ich die Sachen mache, ich rufe ihn, mache ich es mit Portman. Also das
ja. Ja.
Wie wird das vererbt in das Regisieren?
Weil du einen Export davor schreibst.
Dann wird das als Umgebungsvariable exportiert?
Sobald ich weiß, ja.
Ja, und ich hätte gerne eine Make-Funktion beispielsweise
nicht vererbt. Das geht halt nicht. Es gibt in. Das ist wieder so ein tiefstes Make-Manual. Weil Make hat hier. Communicating Variables to a Submake, da steht das drin. Und ich meine nämlich, du kannst mit Export Variablen definieren in Make, die er dann tatsächlich irgendwie über. Es gibt ja nämlich, wenn Make ein Submake aufruft, setzt es ja eine Variable, die heißt, glaube ich, Make Flags. Das ist aber nicht die einzige, es gibt noch andere. Und ich glaube, in diesem Make Flags repliziert er dann auch alle Variablendefinitionen, die du explizit als Export definiert hast. Dann tauchen die nämlich wieder in dem Submake auf, als so interne Make-Variable. Ich glaube so, ich habe es noch nie probiert, aber ich habe das Manual so verstanden, dass es das tut. Wir können das gerne später ausprobieren, wenn du Lust hast. Ja, es gibt Kapitel über viele Dinge in diesem Manual, man muss sie nur finden. Am liebsten, bevor man 2 Tage den Kopf gegen die Wand geschlagen hat, aber das ist ein anderes Thema. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage?
Ein Antitier.
Oh Gott.
Viele Leute nutzen Make gerne für Go-Projekte, das hat kein gutes Ende.
Ja. Okay, warum ist Make für Go-Projekte keine gute Idee?
Der Grund, warum viele Leute es so nehmen, ist einfach, dass man eine Übersicht dann hat, was für Befehle es gibt, was man in diesem Projekt alles anfängt.
Ja.
Und das haben sie mit den Commands. Du kannst natürlich nicht die Commands auflisten in der Make-File, zumindest glaube ich nicht, dass du das. Ich habe so einen Grund, dass es einen Befehl gibt. Das heißt, du musst die Datei wirklich anschauen, was für das Fragen ist. Das geht wirklich. Sag mal, es ist trotzdem okay für dich. Das Problem von Go ist, dass Go-Builds am Ende den Output immer teilen, egal ob sie etwas geändert haben oder nicht.
Ich verstehe.
Ich habe keine tolle Begründung, warum sie das tut, aber ich bin es einfach nicht weiß.
Ich verstehe.
Das ist in den meisten Fällen kein Problem für Go-Projekte, weil Google sind schnell. Und das Problem von Hutch ist ja, dass wenn du ein Go-Output hast als Dependency, dass der Input ist ein anderes Make-Target.
Ja, ja.
Durch das Hutch ist das immer als Dirty markiert und Make muss beides installiert, aber das ist nicht.
Aber da gibt es ein Gegenmittel, also je nachdem, wie deine Situation ist. Du kannst mit Install, also mit dem Binary Install, kannst du ja Dinge von A nach B kopieren, im einfachsten Fall. Und das hat ein Flag minus groß C. Und damit sagst du Install, es soll die Dinge wirklich nur dann kopieren, wenn sich was geändert hat. Ja, Shell-Skripte schreiben ist natürlich auch immer eine Lösung, aber ich kann verstehen, dass das unzufriedenstellend ist. Gut, dann vielen Dank.